Liebe Gemeinde, geliebte Menschen, wir sind in der Reihe, die sich mit den Geboten beschäftigt. Esther sagte das ja schon, und wir sind beim dritten Gebot angekommen, nach der Zählung, die wir miteinander haben. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Und es geht noch weiter. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Was ist das? Die ersten drei Gebote gehören inhaltlich zusammen. Gemeinsam bilden sie den Auftakt für alles, was noch an Weisungen kommt. Ich bin der Herr, dein Gott. Das erste Gebot, da sagten wir ja, das ist wie so eine Eingangspforte zu allem. Es ist der Ausgangspunkt für alles, was Gott den Menschen an Geboten gibt. Ich bin der Herr, dein Gott. Und darum, und das ist wie so ein Dreiklang, die ersten drei Gebote, du wirst keinen anderen Gott neben mir haben. Du wirst ja auch kein Bildnis von mir machen müssen. Und du wirst, und das ist heute unser Thema, meinen Namen nicht missbrauchen. Und wir hatten uns ja auf diese Lesart geeinigt, beziehungsweise ich habe euch das gesagt, dass ich mich darauf geeinigt habe und euch dazu eingeladen, das auch so zu sehen, dass man in der Übersetzung dieses, was wir aus der Lutherbibel als du sollst oder du sollst nicht kennen, dass man das auch übersetzen kann mit du wirst oder du wirst nicht. Man könnte auch sagen, du brauchst oder du brauchst nicht. Weil das nämlich diesem ausgestreckten Zeigefinger, diesem drohenden, etwas nimmt und es so hin formuliert, wie ich glaube, dass es gemeint ist, dass Gott nämlich uns Freiheiten eröffnet. Dass uns nicht alles verboten wird, sondern es werden uns Alternativen aufgezeigt. Also, du wirst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Am Anfang der Gebote geht es in den ersten dreien vermeintlich also nur um Gott. Aber wir wissen es, immer wenn es um Gott geht, geht es im Grunde auch um uns. Gottesbild und Menschenbild sind ja nicht voneinander zu trennen. Und es geht ihm ja auch immer um die Beziehung, die wir haben zu ihm. Gott öffnet sich, er will, dass Menschen ihn kennen. Denn ihn zu kennen, das ändert das gesamte Leben. Es ändert ja nicht nur die Gottesbeziehung, sondern es ändert auch etwas in dem Beziehungsgeflecht von Menschen, in dem wir leben. Also Beziehungen zu dem Nächsten, aber auch zum Fernsten, Beziehungen zu Menschen, die wir kennen, die uns vertraut sind, aber auch zum ganzen großen Unbekannten. Bis hin zu der Beziehung, die ich zu mir selbst habe, denn das ist ja auch eine Beziehung. In diesem Dreiklang geht es heute also um den dritten Ton. Ich bin der Herr, dein Gott, und darum wirst du den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Wir wollen uns diesem Thema in drei Fragen nähern. Und genau genommen sind es drei Varianten immer derselben Frage. Erstens, wie heißt Gott? Ich erzähle dazu, Mose begegnet Gott am brennenden Dornbusch. Das zweite Buch Mose berichtet, wie Mose Gott begegnet. Die meisten von euch kennen diese Geschichte. Mose trifft in der Wüste auf einen Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und diesem Phänomen nähert er sich und dort trifft er Gott, beziehungsweise Gott trifft ihn. Und er gibt ihm den Auftrag, das versklavte Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Und Mose tut sich verständlicherweise mit dieser gewaltigen Aufgabe schwer. Er braucht eine Absicherung. In wessen Namen soll er denn dort auftreten? Und dazu lesen wir Folgendes. Zweites Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 13 bis 15. Da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du den Israeliten sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach Gott zu Mose, so sagt den Israeliten, der Herr, Der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer. Und so wird man mich anrufen von Geschlecht zu Geschlecht. Wie heißt Gott? Für Mose ist es sehr wichtig, in wessen Autorität er zum Volk reden soll. Wenn sie mich fragen, in welchem Auftrag sprichst du, wer hat dich gesandt und wie heißt dieser Gott, was soll ich ihnen sagen? Gott antwortet auf diese wichtige Frage mit einem Satz, der mehrdeutig ist. Ich bin, der ich bin. Man könnte auch übersetzen mit, ich werde sein, der ich sein werde. Oder schlicht, ich bin da. Ist das ein Gottesname? Ist das nicht eher wie ein Rätsel? Gottes Selbstauskunft über sich lautet also, ich bin da. Wenn ihr nach mir fragt, ich bin anwesend, es gibt mich, ich bin vorhanden in der Welt und ich bin bei euch. Ich bin und es gibt mich für euch und das ist mein Name. Und so sollt ihr mich anrufen als der, der für euch ist. Ist das eine Antwort? Schwierig, uneindeutig? Gott lässt sich nicht auf eine Formel bringen, die man kennen und dann benutzen kann. So war das früher nämlich mit den Göttern. Man kannte sie, benannte sie und dann führte man ihnen ihren Namen so wie eine Zauberformel. Aber Gott entzieht sich dem. Er lässt sich nicht benennen und er lässt sich nicht etikettieren. Gottes Name drückt Beziehungen aus. Ich bin da. Ihr müsst mit mir rechnen. Ich will etwas von euch. Ich will euch begleiten und ich will euch befreien. Das musste Mose und dem Volk reichen und es reichte auch. Dieses Herausführen aus der Knechtschaft Ägyptens begründet die ganze Geschichte von Gott und seinem Volk. Gott befreit sein Volk. Er beruft ihm Menschen, die es leiten und er führt es durch die Wüste und dort versorgt er es mit allem, was es zum Leben braucht. Und er schließt seinen Bund mit dem Volk und er ordnet mit den Geboten sein Leben und er verteidigt es vor Feinden und er gibt ihm, dem Volk, das verheißene Land. Das alles geschieht in seinem Namen, in dem Namen Ich bin da. Und unter diesem Namen geschieht all dies. In seinem Namen ist Gott gegenwärtig, ruft mich an, ich bin da. Dieser Name ist gläubigen Juden unaussprechlich heilig. Und daher sprechen sie den Namen Gottes gar nicht aus. Sie umschreiben ihn mit seinen Eigenschaften. Sie sagen, der Ewige, der Allmächtige, der Barmherzige. Oder sie sagen einfach Hashem, also der Name. Zweitens. Wie heißt Gott? Ich erzähle, wie Jesus in die Welt kam. Das Matthäusevangelium beginnt mit dem Stammbaum Jesu, ganz am Anfang. Und dann erzählt es, wie Josef feststellen muss, dass seine Braut Maria ein Kind erwartet. Er will sich daraufhin heimlich von ihr trennen. Er will sie nicht dem Gericht anheimgeben, aber er will sich aus der Sache zurückziehen. Und dann erzählt das Matthäus-Evangelium Folgendes. Matthäus 1, die Verse 22 bis 23. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfülle, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, nämlich, siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt, Gott mit uns. Wie heißt Gott? Josef bekommt in seiner schwierigen Situation von Gott ganz klare Anweisungen. Nimm diese Frau zu dir, also geh die Ehe mit ihr ein, und du sollst den Sohn Jesus nennen. Der Name Jesus war so gar nichts Originelles zu der Zeit. ein Allerweltsname. Viele hießen Jesus, weil Jesus etwas Hoffnungsvolles war, das man als Name einem Kind mitgeben konnte. Jeschua, das bedeutet, Jahwe ist meine Errettung, also Gott rettet. Ein Bekenntnis ist das, aber auch eine Allerweltshoffnung. Eigentlich nichts Besonderes. Aber in diesem einen, sagt der Engel, in diesem einen erfüllt sich, was alle Welt hofft. Und er erinnert an die alten Worte des Propheten Jesaja. Er wird heißen Immanuel. Gott ist mit uns. Gott lässt sich sehen und erkennen. In Jesus mit dem Allerweltsnamen wird er einer von uns. In seinem Namen erfüllt sich die große Sehnsucht der Menschen, dass nämlich Gott mit ihnen sei, dass er nahe sei und dass nichts mehr trennen möge. Jesus, das ist Gottes Name für uns. In diesem einen Namen ist Beziehung zu Gott möglich. In diesem einen Namen ist Rettung. In diesem einen Namen ist Heil. Drittens. Wie heißt Gott? Und nun geht es darum, wie wir ihn ansprechen können. Wie spreche ich ihn richtig an? Das dritte Gebot ist ja das einzige der Gebote, das mit einer Mahnung versehen ist. Man könnte auch sagen, mit einer Drohung. Denn der Herr wird nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gott wird strafen, wenn sein Name missbraucht wird. Ich gestehe, das hat mir Angst gemacht. Als wir die Gebote gelernt haben, haben wir auch gelernt, was das praktisch bedeutet. Man sagt nicht, oh mein Gott. Man sagt nicht, mein Gott, mein Gott. Das macht man nicht. Das ist Missbrauch. Und ich hatte ein wenig Angst vom heiligen Zorn. Der ist ja biblisch belegt. Mose hat das erlebt. Ich glaube, so ein bisschen Furcht ist gar nicht verkehrt. Aber Angst, will Gott, dass wir Angst haben? Nun sind wir Menschen des Neuen Testamentes und ich glaube, wir müssen diese Frage neu denken. Was meint das, dass dieses Gebot versehen ist mit dieser Mahnung? Ich lese aus dem Römerbrief einige Verse. Ich glaube, sie helfen an der Stelle weiter. Römer 8, die Verse 14 bis 16. Denn die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr noch immer Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber, lieber Vater. Der Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Durch Jesus ist das möglich geworden, zu sagen, Gott wohnt in uns und sein Geist in uns lehrt uns. Er bringt uns sozusagen von innen her bei, was angemessen ist im Umgang und in der Ansprache Gottes. Er lehrt uns zu sagen, Vater, lieber Vater. In diesem Aber steckt etwas Vertrauliches, etwas Nahes. Gottes Name ist heilig. Ich bin der Herr, dein Gott. Gott sagt uns, wer er ist und damit sagt er uns auch immer, wer wir sind. Nämlich seine geliebten Kinder, geliebte Töchter, geliebte Söhne, für die er in die Welt kommt, die er liebt, versorgt und rettet. Und gerade deshalb ist diese Mahnung an uns wichtig, dass der Herr nicht ungestraft lässt, wer seinen Namen missbraucht. Diesen heiligen, rettenden Namen zu missbrauchen hat Folgen. Ja, es muss Folgen haben. Wenn wir Gott egal wären, würde er uns nicht lieben. Weil Gott liebt, lässt er nicht ungestraft, wer seinen Namen missbraucht. Aber wie sieht dieser Missbrauch aus? Wer in Gottes Namen seine eigene Macht ausübt und wer sich an Gottes Autorität vergreift, indem er Menschen Angst macht, wer glaubt, Gott für seine Interessen benutzen zu können, wer mit der Bibel in der Hand dasteht und sich fotografieren lässt oder zuschlägt und sei es nur verbal, und wer den Glauben instrumentalisiert, wer Gott an sich anheftet und sagt, in seinem Namen spreche ich. Ich glaube, der versündigt sich tatsächlich, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn Sünde trennt von Gott. Und wer so mit Gottes Namen umgeht, trennt Menschen von Gott. Er entfernt Gott von Menschen. Und er macht, dass Menschen Gott fremd wird, weil er selbst Gott spielt. Wer so ist, der ist gottlos. Und es geht immer miteinander einher, der entmenscht sich selbst. Deshalb lautet das Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott. Niemand sonst, auch kein Bild, auch nicht du. Und mein Name ist heilig. Und sprich ihn aus, wohne darin und schütze dich darunter, aber vergreife dich nicht daran. Eigentlich geht es nach den ersten drei Geboten erstmal richtig los, mit dem, welche Folgen das alles für uns hat. Jesus wurde ja zu den Folgen öfter befragt. Immer wieder kam er mit ihnen über die Bedeutung der Gebote ins Gespräch oder man diskutierte mit ihm. Als man wieder einmal so mit ihm diskutierte, fasste er sie in einer großartigen Weise zusammen. Ich lese aus Markus 12 die Verse 28 bis 31. Ein Schriftgelehrter fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und ein zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. In den ersten drei Geboten geht es um Gott. Aber natürlich, wenn es um Gott geht, geht es auch um uns. Bei allem, was nun kommt, bei den Geboten, die das menschliche Miteinander angeht, wird das für uns immer wieder die entscheidende Frage sein, die Jesus-Frage, nämlich: Wo darin ist die Liebe? Denn es geht Gott darum, wenn er Menschen Gebote gibt, dass Liebe praktisch wird, dass Menschen sich entfalten können, dass sie Halt haben und sicheren Raum. Und wir werden fragen: Wo zeigt sich in diesem Gebot die Liebe? Die Liebe Gottes zu uns, die Liebe zum anderen Menschen und ja, auch das, die Liebe zu mir selbst. Wir kennen Gottes Namen. Gott sei Dank kennen wir ihn, weil er uns sich bekannt gemacht hat. Der Ich bin da, der Gott, der rettet, der Gott mit uns, der wie ein Vater, wie eine Mutter, wie ein Freund ist. Der Gott, der uns liebt und der Liebe unter uns möglich macht. Amen.